Ich wollte noch kurz zwei Sachen ansagen, die in der nächsten Woche, innerhalb der nächsten 7 Tage stattfinden in der Soziologie. Das eine ist eine Informationsveranstaltung über Drittmittelprojekte, die am Institut für Soziologie laufen, insbesondere über die Sicherheitsforschung. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon schon mitbekommen habt. Also es gibt halt ein Drittmittelprojekt, ein BMBF-Projekt am Institut. Und es gab dann die Anregung von der Fachschaft, dass wir das doch mal ein bisschen besprechen können, dass wir das vorgestellt bekommen, damit wir ein bisschen mitkriegen, was am Institut so läuft. Insbesondere, weil es auch mal Ansätze gab, das im Forschungspraktikum zu machen und ja, dass man so ein bisschen das mitkriegt. Das ist am Donnerstagabend, also Donnerstag der 4.2. um 20 Uhr im UR1, also oben im Institut. Und das zweite ist der runde Tisch der Soziologie. Das findet jedes Wintersemester statt. So eine Runde aus Dozierenden und Studierenden der Soziologie. Alle sind herzlich eingeladen und man spricht so über die Dinge, die im Moment im Institut aktuell sind. Zum Beispiel geht es um personelle Veränderungen. Wie ist das Verfahren Nachfolge Esbach? Auf welchem Stand ist das gerade? Wie sieht es mit Nachfolge Blinkert aus? Und solche Dinge eben werden da besprochen. Der Master wird vorgestellt werden, also allgemeine Soziologie, der zum nächsten Wintersemester eingeführt wird. Und ja, auch aktuelle Probleme, Fragen und so weiter können da einfach in einer offenen Atmosphäre angesprochen werden. Danach gibt es Brezeln und Bierchen und Wein. Das ist eigentlich immer sehr gemütlich und man hat irgendwie einen persönlicheren Austausch zum Institut. Also seid alle herzlich eingeladen, da hinzukommen. Das ist nächsten Montag nach Herrn Esbachs Abschiedsvorlesung um 20 Uhr dann im Institut für Soziologie. Ich weiß nicht genau, ich glaube UR1 oder UR2. Danke.
Ja, also runden Tisch kann ich nur empfehlen. Überlegen sich, was alles nicht gelaufen ist im ersten Semester. Überlegen sich, was sich ändern soll und bringen Sie es vor und dann guckt man mal weiter. Ja, jetzt geht es um Soziologie als Beruf, soziologische Praxis. Also, das ist eine Werbung gewesen, die ist schon älter, wie Sie sehen, 2001. Hoffentlich kommt Ihr Zahnarzt nicht frisch von der Uni. Sie sehen die wissenschaftsexternen Blicke auf Universitäten. Die ist auch in anderen Fächern kritisch. Also ich lese nochmal hier, nirgendwo sonst sind Erfahrung und Wissen so wichtig wie an der Börse, denn es geht um ihr Geld. Jetzt im Handel die Zeitschrift Börse mit der Gewinnprognose 2001. Aus Erfahrung gewonnenes Wissen steht hier sozusagen polemisch in dieser Anzeige gegen Universität. Praktisches Wissen, das war ja auch die Parole der New Economy, gegen theoretische Ausbildung. In Wirklichkeit war es dann ja so, dass alle, die sich auf die Gewinnprognose der Zeitschrift Börse verlassen haben und ihr Portfolio entsprechend mit Aktien gefüllt haben, schon ein Jahr später sehr arm geworden sind und heute natürlich erst recht. Also, meine Damen und Herren, wir bilden hier Soziologinnen und Soziologen aus. Sie machen Examen, gehen dann ins Berufsleben und ich habe ja am Beginn des ersten Semesters gesagt und sage das nochmal, mit dem BA-Abschluss sind Sie nicht berufsfähig für das Fach Soziologie. Sie sind nur dann berufsfähig, wenn Sie einen Master hinterher machen. Das haben wir immer gesagt. Und wie Gerold Hanke ja eben gesagt hat, der Master wird am runden Tisch vorgestellt. Und ich denke, es wird eine gute Sache werden. Und Sie werden auch sehen, dass sich die Spezialitäten auch in Freiburg verändern werden. Es kommen neue, interessante Sachen dazu. Ja. Soziologie im Beruf. Jetzt muss ich etwas sortieren. Das Fach Soziologie hat Konjunkturen. Mal ist Soziologie im Aufwind, mal ist sie im Abwärtstrend, mal hält sie sich. Und dazu helfen überhaupt nicht die neuesten Daten, sondern wie in anderen Bereichen auch, sondern es hilft die Langzeitbeobachtung. Die Langzeitbeobachtung, das ist immer schwer zusammenzukriegen. Und hier habe ich auch eine, die reicht natürlich auch nicht so weit bis in die Gegenwart, wie ich haben wollte. Aber ich kann Ihnen das andere auch noch mündlich dazu sagen, das ist die Absolventenentwicklung von 75 bis 97. Da haben wir sozusagen eine Linie, die Absolventenzahl, die steigt insgesamt schön, die einfache Linie. Und wenn Sie jetzt mal die Soziologie angucken, dann sehen Sie diese wunderbar hügelige Landschaft, Berg und Tal, diese Doppellinie. Unten die Jahreszahlen. Also Ende der 70er Jahre, 79, das ist der Soziologie-Gipfel an Abschlüssen. Das ist die Generation ihrer Eltern, die in den 70er Jahren die Soziologie nun ganz neu entdeckten. Das war der Hype mit zum Teil unglaublich grotesken Hoffnungen, was man da alles verändern könnte in der Gesellschaft. Dann sehen Sie hier in den 80er Jahren, da geht es abwärts. Katerstimmung. Katerstimmung auf hohem Niveau, Soziologie im Abwärtstrend, Enttäuschung. Hoffnungen auf Veränderungen sind enttäuscht. Und dann, 92 ist der Tiefpunkt hier, da ist der Tiefpunkt ungefähr, 92, dann geht es wieder aufwärts mit den Abschlüssen. Das heißt, da wird Soziologie wieder interessant. Das geht bis 97, das geht auch bis 2007 weiter, es geht auch jetzt bis 2010 weiter. Also die Linie müssen nicht um, wir haben nicht ganz das Niveau, aber es geht des Gipfels, aber es geht aufwärts, abgeschwächt aufwärts. Also seit den 90er Jahren, hier nochmal mit dem Knick drin, seit Ende der 90er Jahren nimmt das Interesse an Soziologie zu. Man kann lange darüber rätseln, warum das jetzt so ist und sich über Gedanken machen. Man muss hinzunehmen, dass seit dem Ende der 90er Jahre die Bereitschaft von Soziologieinstituten zunimmt, Zulassungsbeschränkungen zu beantragen. Also die Kurve insgesamt bildet den Studienwunsch und Studienplatz ab. Es gibt Soziologiestandorte, die sich jahrzehntelang aus Überzeugung geweigert haben, keine Zulassungsbeschränkungen zu beantragen. Sie haben sich absichtlich überfüllt, in der Hoffnung, dann mehr Professorenstellen zu bekommen oder mehr Mitarbeiterstellen zu bekommen. Das war eine Kalkulation, die spätestens seit der Wiedervereinigung strategisch völlig irrational geworden ist, weil wir ja erstmal die neuen Bundesländer auf die Beine bringen mussten. Kein Finanzminister hat sich übrigens daran gestört, wenn in Seminaren, wo Dialoge stattfinden sollen, 40 oder 50 Leute sitzen. Heinrich Popitz, der Institutsgründer, nannte sowas Nahseediskussionen, nicht Fernsehdiskussionen, sondern Nahseediskussionen. Nicht zwei, drei Leute diskutieren und 20, 30 hören zu und sehen zu. Ja, wir haben in Freiburg immer die Maxime verfolgt, auch gegenüber dem Ministerium, dem Rektorat, grundsätzlich nur so viele zuzulassen, wie mit dem vorhandenen Personal auch qualitativ gut ausgebildet werden konnte. Also, jetzt muss ich nochmal sortieren. Arbeitsmarktentwicklung, das ist ja jetzt ein Punkt, der auch für Sie interessant ist. Angesichts des steigenden Interesses an soziologischen Studiengängen und der wachsenden Zahl von Absolventen eben die Frage, inwieweit der Arbeitsmarkt überhaupt in der Lage ist, diesen Zuwachs zu absorbieren und eine ausbildungsadäquate Beschäftigung zu ermöglichen. Also die Arbeitsmarktsituation für Absolventen der Soziologie ist seit der Expansion des Faches prekär. Das muss man sagen. Sie ist prekär. Im Zuge der allgemein wachsenden Arbeitslosenzahlen waren mit Beginn der 80er Jahre eben auch Akademiker mit erheblichem Umfang davon betroffen und die Absolventen soziologischer Studiengänge gehörten schon früh zu den besonders problematischen Fällen. Das ist die 80er Jahre, der Soziologe als Taxifahrer, doch eben noch jemand zu mir gesagt, ja, Taxifahrer oder als Verkäuferin bei Aldi. Nun müssen Sie Folgendes wissen, der Arbeitsmarkt für Beschäftigungen für Soziologinnen und Soziologen, der ist in hohem Maße abhängig von der allgemeinen Konjunktur. Um 1980 setzt sozusagen die Erstarrungsphase der sozioökonomischen Entwicklung der BRD ein. In England greift Margaret Thatcher ein in die Strukturen, Ronald Reagan in den 80er Jahren in den USA. Die Bundesrepublik stagniert in der Strukturreform, verschläft etliches, was dann die Regierung Schröder mit ihrer Agenda 2010 dann in einem mehr oder weniger überlegten Hauruck-Verfahren versucht nachzuholen. Also was heißt das, mehr arbeiten für weniger Geld, nicht wahr? Working Poor Politik. Das geht in den 80er Jahren in vielen westeuropäischen Ländern los, aber die bundesrepublikanischen Verhältnisse versteinern sich unter Helmut Kohl. Arbeitslosigkeit, der erreicht die Akademiker und auch die Soziologie. Für die 90er Jahre kommt verschärfend hinzu, dass die wirtschaftlichen Belastungen durch die deutsche Einheit vor allem in den neuen Bundesländern zu einem starken Stellenabbau führen. Also wenn wir die Gesamtzahlen Soziologie in den 90er Jahren rechnen, dann sind wir auf einem relativ gleichen Niveau, aber natürlich durch einen Ausbau der Ostsoziologie und einen Abbau der Westsoziologie. Ja, mit der Tabelle ärgere ich Sie jetzt nicht, das müssen wir nicht machen. Also die 90er Jahre waren besser als die 80er Jahre, aber auch nicht optimal. Für die 90er Jahre kommt noch hinzu, dass dieser relativ kleine Aufschwung der Soziologie, dann ab 92, der da einsetzt, natürlich sehr viel profitiert hat von diesem Optimismus der New Economy. Das alles, was sozusagen mit Lehman Brothers jetzt zusammengebrochen ist. Auch war natürlich soziologische Expertise in den 90er Jahren im Zuge der deutschen Einheit gefragt. Es gab, wie gesagt, in den neuen Ländern, wo keine Soziologie existierte, eben neue Stellen. Damals hat man den Stellenabbau an Westuniversitäten etwas kompensieren können. Nach 2000, wie sieht das aus? Also ich habe jetzt nicht mehr die neuen Sachen gefunden alle. Politologen, Soziologen werden immer zusammengezählt in der Statistik unter dem Titel Sozialwissenschaftler. Das müssen Sie bedenken, wenn Sie damit arbeiten. Also zunächst kann man sagen, von 2000 bis 2005 steigt die Zahl der erwerbstätigen Sozialwissenschaftler von 39.000 auf 52.000. 25% davon Teilzeit beschäftigt. Das ist ungefähr der Wert, der hält sich jetzt. Ich habe das noch nicht richtig rausgekriegt für 2008. Neue Sachen gibt es ja dann sowieso noch nicht. Was die Arbeitslosenzahlen angeht, nach Zielberuf, nochmal so eine Entwicklung, sieht das so aus. Hier die von 2000 bis 2006. Sie sehen, die Arbeitslosigkeit steigt an bis 2004 und dann geht sie langsam runter und soweit ich das jetzt richtig sehe, sie geht auf 7,8 noch runter. Und da merken Sie deutlich die Konjunkturabhängigkeit. Das können Sie direkt auf die Konjunkturentwicklung abbilden. Und das sage ich Ihnen ja nicht Neues, im Kapitalismus hängt alle Existenz am Besitz von Geld und das wird auf Märkten gehandelt. Auch die Existenz von Soziologinnen und Soziologen wird auf den Märkten entschieden. Also Sie erinnern sich, soziales Medium Geld. Zeit ist Geld und hier geht es eigentlich dann immer nur der goldenen Sonne entgegen und jetzt haben wir auch das Wachstumsbeschleunigungs- und was weiß ich für sonstige Maßnahmen. Wenn die Konjunkturen laufen, dann gibt es Gewinne und Unternehmen und Einrichtungen werden mutig. Sie werden mutig, sie packen sozusagen ihre Pläne, die in der Schublade liegen, aus und sagen, na, das wollten wir doch eigentlich immer schon machen, das passt doch, jetzt stellen wir mal eine Soziologin, einen Soziologen ein. Wenn die Konjunktur stockt, die Depressionen zunehmen, dann werden Soziologinnen und Soziologen vermehrt arbeitslos. Ja, und wenn es dann der Letzte, der das Unternehmen verlässt, ist der Jurist, ist klar. Der wird zum Schluss entlassen. Und wenn es da schwierig wird, dann machen Soziologinnen und Soziologen das, was andere Leute auch tun. Sie wandern aus. Seit Jahrhunderten ist das so. Wenn man sein Glück nicht mehr im Heimatlande erreichen kann, dann wandert man aus. Viele Geistessozialwissenschaftler haben in den letzten Jahren im Ausland Arbeit gefunden. Gerade auch Soziologinnen und Soziologen. Natürlich bequem für Freiburg um die Ecke in der Schweiz. Reiches Land, Berge von Gold innen drin. Keiner weiß, wie viele Schuldscheine da noch drin stecken etc. Oder in England. England, sehr beliebt. Oder Kanada, auswandern. Ja, meine Damen und Herren, das sind alles Geschichten der Vergangenheit. Denn wie Ihre Zukunft aussieht, das weiß keiner. Auch wenn ich Sie jetzt noch weiter mit Statistiken füttern würde, das sind alles vergangene Geschichten. Alle diese Feststellungen lassen sich für Sie nicht in Handlungsmaximen umsetzen. Deshalb seien Sie vorsichtig gegenüber Prognosen, über irgendwelche Arbeitsplatzprognosen. Ich vermute mal, meist ist Ihr Horoskop sicherer als die neuesten Zahlen über den Arbeitsmarkt. Denn bis Sie fertig sind, hat sich das sowieso schon wieder alles gedreht. Bis Sie gebacken sind und gebraten sind und den Institutionen zum Fraß sich anbieten, vergehen ohnehin jetzt noch 2, 3, 4, 5 Jahre und niemand weiß, wie dann die Welt aussieht. Ja, wo arbeiten Soziologinnen und Soziologen? Es haben sich einige Fachvertreter immer bemüht, sozusagen den Soziologenberuf so zu definieren, dass man sagen kann, das ist eigentlich eine regulierte Berufsposition, ähnlich wie Mediziner zum Beispiel oder wie Psychologen. Das hat sozusagen eigentlich nicht so richtig geklappt. In der Hauptsache ist Soziologie ein flexibler Beruf geblieben, denn Professionalisierungsstrategien brauchen lange, lange Zeiten und dafür sind wir noch nicht alt genug. Wir sind gerade mal etwas über 100 Jahre alt. Solche Professionalisierungen haften an den Intuitionen lang zurückliegender Konstitutionsphasen und erfüllen sich immer sehr langsam. Die allermeisten Soziologinnen und Soziologen, die gegenwärtig die Universitäten verlassen, sie arbeiten nicht als Soziologinnen und Soziologen. Sie wissen ja auch, dass das Gebiet der Soziologie überall und nirgends ist. Wer regelmäßig Stellenangebote in der Zeitung liest, findet dort überhaupt wenig Explizites für Soziologen. Ja, aber wo sind Arbeitsplätze? Also ungefähr ein Viertel immerhin, jetzt sagt der Berufsverband Deutscher Soziologen, ein Viertel verdienen ihre Brötchen in der Privatwirtschaft, sollte man eigentlich gar nicht meinen. Dann kommt eine Portion, die vielleicht etwas größer ist, für öffentliche Dienste und Verbände. Das heißt, in den BDS-Zahlen ist das sogar der größte Haufen, sehe ich jetzt. Das sind eigentlich die klassischen Bereiche, private, öffentliche. Dann kommt ein Bereich, der auch sehr schwankend ist, nämlich außerschulische Bildung und Weiterbildung. Also als die EDV die Gesellschaft eroberte, diese PCs kamen, noch erstmal ja nur in Institutionen, da waren Soziologinnen und Soziologen die ersten, die überhaupt solche Maschinen bedienen konnten, damals auf der Basis MS-DOS, also noch nicht mit der benutzerfreundlichen Oberfläche. Und viele sind sozusagen in die außerschulische Bildung und Weiterbildung gegangen und haben mitgeholfen, diese Technologie in einzelnen Institutionen zu etablieren, wo sie ja inzwischen auch angekommen sind. Forschungs- und Beratungseinrichtungen, nicht so hoch, wie man wünscht, man denn. Medien 8%, Hochschulen noch weniger, 4%. Nun muss man dazu sagen, unsere Klassiker der Soziologie, Simmel, Weber, auch die Soziologen der 20er Jahre, die waren überhaupt der Meinung, dass Soziologie eigentlich für gar keinen Beruf ausbildet. Die wollten auch gar nicht Soziologie als Massenberufsausbildung, sondern sie wollten das haben als eine rein wissenschaftliche Ausbildung, allein für die Ausbildung von Soziologen. Oder für die Zusatzausbildung von Leuten, die in anderen Fächern etwas Ordentliches gelernt haben. Also Soziologie als Aufbaustudium für Juristen, Soziologie als Aufbaustudium für Mediziner, Arzt-Patient-Verhältnisuntersuchung etc., Soziologie als Aufbaustudium für Sprachwissenschaftler, für Historiker. Das war eine Linie, die lange, lange vertreten war in der deutschen Soziologie bis weit in die 50er Jahre. Auch Heinrich Popitz, der das Institut hier gegründet hat in den 60er Jahren, der war der Auffassung, man sollte eigentlich keinen Hauptfachdiplomabschluss für Soziologie einführen, sondern Soziologie als Wissenselement für andere, in Häkchen solidere Studien machen. Damit war Popitz und andere waren in der Minderheit, denn diejenigen, die dann in der Bundesrepublik den Soziologieabschluss forciert hatten, das waren nun Horkheimer und Adorno, die Soziologen der Frankfurter Schule, der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Nun kann man sich natürlich fragen, warum waren die für den Hauptfachsoziologen so? Und die Antwort ist einfach, sie hatten zurückgekehrt aus der Immigration nach 1945, sich die Frage vorgelegt, wie kann man die Deutschen irgendwie umerziehen, wie kann man ihnen Bildungsinhalte vermitteln, die auf eine demokratische Gesellschaft hinführen. Das konvergierte mit dem Re-Education-Programm der Siegermächte. Horkheimer und Adorno waren von Haus aus eigentlich Philosophen. Wenn sie sich in deren Lage reinversetzen, was hätten sie machen sollen? Philosophie, war das geeignet, sozusagen für die Umerziehung des deutschen Volkes? Mit Heidegger an der Spitze wohl eher nicht so sehr. Philosophie, Germanistik, so ganz noch auf nationalphilologischen Boden, das war doch eigentlich auch nicht so richtig. Das heißt, die ganzen klassischen Disziplinen waren dafür nicht geeignet. Aber dieses Fach Soziologie in der dann amerikanischen Prägung mit all dem Optimismus, den die amerikanische Soziologie mit sich führt, das schien ihnen das Geeignete zu sein, sozusagen die Deutschen auf den rechten Weg zu führen. Und dafür brauchte man nicht Soziologie als eine Zusatzausbildung, sondern dafür brauchte man eben Soziologie als ein Hauptfach. Ein eigenartiger Prozess, der dazu geführt hat, dass Sie heute in der Lage sind, das als ein Hauptfach zu studieren. Ja, meine Damen und Herren, das sind unsere Arbeitsplätze. Wollte ich denn jetzt noch was sagen? Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Okay. Ja, auf eine Arbeit will ich Sie noch hinweisen, nämlich die Arbeit von Heiko Konrad, das hier als Dissertation erschienen, wo eine Grundlagendiskussion aufgeführt wird, Sozial- und Geisteswissenschaftler in Wirtschaftsunternehmen. Das ist eine sehr gute Studie und vor allen Dingen auch eine Diskussion über einen Begriff, den er eingeführt hat, der, denke ich, tragfähig ist, auch für die Zukunft, nämlich den Begriff der pragmatischen Intelligenz, Ja, und wenn Sie fragen, wo arbeiten eigentlich Soziologen im Bereich der Wirtschaft? Es sind im Wesentlichen drei Bereiche. Einmal natürlich der Bereich der Weiterbildung. Das ist einer. Da, wo es darum geht, neue Wissensbestände in Institutionen reinzubringen, die nicht vom traditionellen pädagogischen Personal, was ja gebunden ist an den Kanon der Schule oder der Universitäten etc., was da nicht zu sozusagen abzurufen ist, das ist ein wesentlicher Bereich. Dann natürlich das Marketing, also diese ganzen Fragen, die wir unter soziale Differenzierung behandelt haben, lassen sich natürlich auch für das Marketing verwerten, in dem Sinne, dass man fragt, welche sozialen Schichten, Klassen, Milieus kaufen, welche Klamotten, Tassen, Möbel oder sonst was. Das ist ja auch interessant für ein Unternehmen. Und der dritte Bereich, der für Soziologen interessant ist, das ist das Personalwesen, weil wir uns eben insbesondere auch mit Biografien von Menschen befassen. Es gibt einen eigenen Zweig der Soziologie, die Biografieforschung, in dem wir untersuchen, wie in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen Leben geplant wird, gearbeitet wird, wie Ausbildungsgänge verlaufen, wie Berufe sich verschieben etc. Das sind alles Wissensbereiche, die im Personalwesen eine große Rolle spielen. Ja, das war jetzt das, was ich zum Beruf noch anschließen sollte. Und ich kann immer nur das wiederholen, was ich vielleicht auch bei 5+1 in einigen Gruppen gesagt habe und auch sonst. Wenn Sie sich orientieren wollen auf einen Beruf hin, folgen Sie Ihren eigenen Interessen und nicht irgendwelchen Kalkulationen. Auch bei der Studienfachwahl, bei der Schwerpunktwahl, wenn Sie sagen, aha, da steht in der Zeitung, das und das hat eine berufliche Zukunft, aber Sie haben keinen inneren Bezug dazu und Sie wählen das nur aus taktischen Gründen, müssen Sie damit rechnen, später in Konkurrenz zu denen zu geraten, die dasselbe eben nicht aus taktischen Gründen gewählt haben, sondern weil sie Spaß daran haben, weil ihnen das Freude macht, weil eine innere Bindung da ist. Und in dieser Konkurrenzsituation werden Sie sehr schnell feststellen, dass diejenigen, die sich taktisch verhalten haben, niemals so gut werden können, wie die, die eine Sache mit Leidenschaft treiben. Das ist vielleicht eine Überlegung, die Sie immer noch mal anstellen sollten. Also verlassen Sie sich auf Ihren Instinkt, auf Ihren Dämon, würde Max Weber sagen, folgen Sie Ihrem Dämon, dann sind Sie auf jeden Fall in einer risikoreichen Umwelt noch ganz gut gerüstet. Jetzt machen wir eine Viertelstunde eher Schluss, weil ich auch noch was vorhabe und wir sehen uns nächsten Montag in der Aula wieder. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.